Ist Europa strukturell abgehängt oder nur temporär im Gegenwind? Welche Rolle spielt die politische Einflussnahme auf Zentralbanken für meine Investments? Warum sind Rohstoffe plötzlich wieder relevant für Portfolios? Wie sinnvoll ist ein Europa-Bias aus Vermögensschutzperspektive wirklich? Welche Chancen bieten Schwellenländer jenseits der klassischen Indizes?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gehen. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die immer. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Das ist die Folge 156. Heute sprechen wir zum ersten Mal, wie auch in den nächsten Folgen, mit bedeutenden CIOs aus dem deutschen Private Banking Markt. Und heute beginnen wir unseren Rundgang durch die verschiedenen Maschinenräume mit Johanna Hante. Sie ist CIO bei der Bethmann Bank, einem Haus, das sich in den letzten Jahren stark vergrößert hat. Und sie hat bei der wohlgeschätzten, aber manchmal in der Vergangenheit etwas konservativ eingeschätzten Bethmann Bank frischen Wind reingebracht und wir erfahren von ihr, wie sie rein inhaltlich in einen großen Maschinenraum, bedeutsamen Maschinenraum Veränderungen gebracht hat und wie diese Veränderungen sich auf ihr Portfolio auswirken. Das heißt, welche Akzente setzt die Bethmann Bank heute? Wie geht man damit um, dass Technologie vielleicht überbewertet ist, dass Europa vielleicht zu wenig wächst und dass die Welt insgesamt größer wird und immer mehr Möglichkeiten bietet, aber auch immer komplexer wird? Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Johanna Hante von der Bethmann Bank. Zum ersten Mal im großen Bild freue ich mich, Frau Johanna Hante im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Hante, herzlich willkommen im großen Bild.
Herr Hammes, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Und ich glaube, gerade heute ist es sehr, sehr wichtig, über das große Bild zu sprechen. Denn es sind ja sehr bewegte Zeiten, wie Sie und wir und auch die Zuhörer selbstverständlich auch wissen.
Das ist so. Und wir sprechen mit der Kapitänin eines großen Maschinenraums. Die Bethmann Bank ist mittlerweile nicht nur durch organisches Wachstum, auch durch anorganisches Wachstum eine der größten Privatbanken im deutschsprachigen Markt. Und lassen Sie uns, Frau Hante, vielleicht am Anfang mal kurz einordnen, für welchen Maschinenraum Sie sprechen. Wenn man sich das so vorstellt, welche Häuser, welche Kompetenzen da jetzt angedockt sind, dann könnte man ja denken, da gibt es verschiedene Türen, verschiedene Maschinenräume. Und wir sprechen jetzt mit Ihnen, mit welchem Maschinenraum genau?
Ist eine sehr gute Frage und ich würde gerne so ein bisschen mit einem Scherz anfangen. Ich glaube, die Senior Management der Bank hat das Draghi-Papier gelesen und weiß, dass wir starke große Banken in Europa brauchen und wir sind Teil dieser europäischen Erfolgsgeschichte, denn wir haben vor anderthalb Jahren erklärt, dass wir als ABN AMRO eben die Hauck-Aufhäuser-Lampe-Bank erwerben werden. Das wurde letztes Jahr bestätigt, ist durch alle regulatorischen Gremien durchgegangen. Und dieses Jahr starten wir die Integration. Bis aber die Integration wirklich vollständig abgeschlossen ist, arbeiten beide Banken sozusagen separat als zwei Töchter eines Unternehmens, aber unabhängig voneinander. Und ich momentan hier mit meiner Wenigkeit vertrete eben die Meinung der Bethmann Bank, der ABN AMRO. Das heißt, alle Kollegen und Kunden der HAL dürfen natürlich auch andere Meinungen hören, die eben direkt die Meinung eben dort der Bank und der Banker ist. Wir haben eben unsere eigene Strategie, die wir noch momentan unabhängig voneinander formulieren, was aber in Zukunft anders sein wird.
Sie haben Ihre Verantwortung 2024 angetreten, wenn ich es richtig erinnere.
Richtig, am 1. Januar oder am 2. Januar 2024, davor war ich 15 Jahre bei der DWS im Bereich Portfolio Management, das heißt im Herzen, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, bin ich immer noch Portfolio Managerin und ich muss so ein bisschen hier auch Werbung machen, denn dieser Beruf scheint nicht mehr so attraktiv zu sein. Wir sind immer auf der Suche nach neuen, jungen Talenten, die mit viel Begeisterung eben das Tagesgeschehen sowohl in der Politik als auch an der Börse verfolgen. Also das heißt, ich möchte mich stark machen für Portfolio-Managerinnen und Portfolio-Manager, wir suchen euch, wir brauchen sie, Und die Branche ist wahnsinnig spannend. Insofern, das ist mein Thema. Mein Thema ist Portfolio-Management. Und jetzt seit 2 Jahren vertrete ich natürlich jetzt auch die Anlagestrategie. Und in meiner beruflichen Tätigkeit war ich immer top-down orientiert. Und das ist eben das, was mir jetzt hier sehr gut zugute kommt. Ich bin selbst ausgebildete Wirtschaftsmathematikerin, habe also schon einen quantitativen Hintergrund, der auch heute sehr gut in die Zeit passt. Denn ohne AI, ohne quantitative Modelle können wir die Welt nicht begreifen und zusammenfassen. Aber ich denke auch immer, dass es notwendig ist, durch Erfahrung auch die Intuition für den Markt zu haben. Das ist ein Miteinander. Beide Säulen sind relevant und wichtig. Und beides versuchen wir auch in unserem Investmentprozess dementsprechend auch zu gestalten und zu prägen.
Erstens, wir stützen natürlich, dass sich junge Menschen für das aktive Portfolio-Management interessieren, denn die Schwächen und Fehlallokationen von ETFs kritisieren wir hier hin und wieder im großen Bild. Und wir glauben, dass die kognitive Auseinandersetzung mit Kapitalmärkten nicht nur für das liquide Vermögen, sondern für alle anderen Assetklassen gleichermaßen wichtige Impulse liefert, genauso wie unser Gespräch heute, Frau Hante. Und zweitens, Sie haben die Top-Down-Perspektive angesprochen, die, glaube ich, immer wichtiger wird. Ich darf das jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Gerade ist Reporting-Saison. Wir gucken zurück auf die Ergebnisse der einzelnen Portfolio-Manager, der verschiedenen Vermögensverwalter. Und die rein bottom-up getriebenen Maschinenräume haben sowohl 2024 als auch 2025 in den meisten Fällen große Probleme gehabt und geben dann auch nur unzureichend Antworten auf das, was gerade aktuell passiert. Das nur am Rande, und mit diesen Eindrücken, Frau Hante, steigen wir mal ins Geschehen ein, beziehungsweise ich möchte Sie einladen, mal einen kurzen Rückblick zu üben. 25 war ja auch ein nicht unspannendes Jahr und vielleicht auch eines, in dem es viele Überraschungen gab. Frau Hante, was war denn für Sie 2025 die größte Überraschung, die Sie erlebt haben?
Ich glaube, das Thema wurde schon sicherlich nicht nur bei Ihnen, aber auch generell thematisiert, und ich würde gerne damit anfangen, was mich nicht überrascht hat und das sicherlich auch eine kontroverse Meinung war, und das ist die Lockerung der Schuldenbremse. Ich habe die im Sommer 2024 auch schon andiskutiert und natürlich auch einiges an Widerstand und doch große Aufregung in dem damaligen Plenum erlebt. Aber Fakt ist, dass wir momentan einfach keine andere Möglichkeit haben, als kreditfinanziert Wachstum in Europa oder in Deutschland auch eben zu bewerkstelligen. Und das ist dann auch viel schneller passiert, als ich gedacht habe. Ich glaube, das war das überraschende Moment, dass es eben so schnell passiert. Im März 25, das war, glaube ich, das war ein bisschen überraschend. Aber nicht, dass es dazu kommt, auch wenn das Thema per se umstritten ist, das wissen wir. Wir kennen die Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Aber momentan aus unserer Sicht etwas, was uns nicht überrascht hat. Das, was uns wirklich überrascht hat, ist auch nicht Herr Trump, denn auch hier waren wir eigentlich gut vorbereitet auf das, was er bewirken würde. Die Art und Weise, wie er seine Präsidentschaft prägt, war keine Überraschung. Das Bild vom orangenen Schwan oder Orange Swan, glaube ich, beschreibt es sehr gut. Allerdings das, was mich am meisten erschüttert hat, war wirklich der Angriff auf die Fed und die permanenten Angriffe. Die gehen ja auch sogar in das Jahr 26 weiter, und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich sozusagen an den Grundfesten des Wertesystems und des Finanzkonstruktes rüttelt, für das ich mich stark mache, denn eine unabhängige Fed ist notwendig, ist wichtig, relevant, schafft Trauen in die Währung, und das ist eben davon abgeleitet die größte Finanzmarktüberraschung, nämlich die Schwäche des US-Dollars. Das war, wenn man etwas hätte noch besser machen können letztes Jahr, dann wäre es wirklich da, eine Währungssicherung einzuziehen, die Bewegung im ersten Halbjahr einfach ein bisschen abzufedern. Aber darüber hinaus, wir haben Aktien nicht verkauft, wir haben die übergewichtete Aktienpositionierung beibehalten. Wir haben im Jahr 25 sehr schnell, weil wir schon im Jahr 24 darüber diskutiert haben, Rüstungsaktien ins Portfolio aufgenommen, da wo möglich. Wir haben auch im Jahr 25 eine signifikante Goldpositionierung aufgebaut. Das heißt, Sie kennen unser Haus ja auch schon, ich weiß, dass Sie mit uns ja auch schon gesprochen haben, also vor meiner Zeit. Und Sie sehen natürlich auch anhand der Aussagen, die ich getroffen habe, dass sich unser Haus auch wandelt und natürlich auch mit der Zeit die Schwerpunkte setzt, die auch relevant sind. Ja, wir sind nicht dogmatisch unterwegs. Das ist immer das, was ich für mich als relevant sehe. Mein Job ist es, Optionen aufzuzeigen, Opportunitäten aufzuzeigen. Und das ist immer die Aufgabe eines Chief Investment Officers, zu zeigen, was kann passieren, wo müssen wir hinschauen. Und in diesem Universum der Opportunitäten, auch wenn viele sehr gerne über Risiken sprechen, ich möchte sehr gerne eben das Universum der Opportunitäten betonen, da versuchen wir uns einfach zu orientieren. Und diese Themen haben wir, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Wir haben auch rechtzeitig so ein bisschen auch die Assets aus den USA nach Europa übergeführt auf der Aktienseite. Wir haben schon einen stärkeren Europa-Bias in unseren Portfolien, das wissen Sie auch. Aber auch das haben wir gemacht im Jahr 2024. Wir haben eine US-fokussiertere Vermögensverwaltung auch ins Leben gerufen. Denn zum Thema europäische Aktien werden wir sicherlich auch kommen. Da kann man geteilter Meinung sein. Und ich wollte einfach, dass unsere Kunden auch die Möglichkeit haben, sich stärker an einer marketkapitalisierten Benchmark zu orientieren, nämlich MSCI Welt. Also insofern, ich glaube, der US-Dollar war die größte Überraschung und wirklich diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Aggressivität, aber doch dieser kontinuierliche Beschuss von Herrn Trump gegen diverse Governors, insbesondere natürlich Jerome Powell. Das ist schon für mich eine harte Linie gewesen.
Und was ist Ihnen taktisch, Sie haben schon ein paar Aspekte genannt, was ist Ihnen taktisch im letzten Jahr gut gelungen, weil Sie ja bei der gerade der Allokation zwischen Europa und USA gab es viele Fehlermöglichkeiten, ja, und viele Vermögensverwalter, die sich 2024 gegen den Druck ihrer Kunden sehr stark in Europa aufgehalten mit ihren Allokationen, sind dann auf Druck der Kunden Anfang des Jahres in die USA gegangen. Dann kam der Liberation Day, dann sind sie wieder relativ schnell aus der amerikanischen Übergewichtung zurück und haben damit eigentlich alles falsch gemacht. Das können Sie auch am Jahresende in den Performance-Ergebnissen ablesen. Was ist Ihnen denn besonders gut gelungen im letzten Jahr auf der taktischen Ebene?
Zwei Themen, die ich gerne herausgreifen möchte, die ich erwähnt habe. Wir haben wirklich eine Goldposition reingenommen, die Portfolien. 5%, das ist schon für uns natürlich signifikant. Wir kommen nicht aus dieser Welt, wo man eben außerhalb Aktie und Rente noch allokiert. Das ist sicherlich auch für das Haus neu gewesen. Und es gehört schon natürlich auch Mut dazu, den Goldpreis dann auch auf dem Niveau zu kaufen. Also man muss natürlich auch diese Sicht haben, dass er irgendwann bei 4.700, 5.000 US-Dollar pro Unze steht. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt und haben da auch entsprechend agiert. Das zweite Thema, das ganz wichtig war, und das ist immer noch dieses Thema, dass man eben vor dem Hintergrund des Liberation Days und dieser großen Unsicherheit, die im Prinzip jeder hatte, nicht nur wir am Kapitalmarkt, sondern insbesondere die CEOs der amerikanischen Unternehmen, aber auch der europäischen Unternehmen. Wenn Sie sich von damals diese Earnings Report aus nochmal auswerten lassen über AI, dann lesen Sie überall das Wort Unsicherheit, Unsicherheit, Unsicherheit. Ja, das war wirklich also wie so ein Peak in der Auswertung. Insofern, vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit zu sagen, das, was Trump da macht, ist ein Dealmaking-Prozess, den er in seinem Buch beschrieben hat. Er möchte stark auftrumpfen, den Gegner überraschen, dann eben ein Deal zu erwirken und im Prinzip an diesem Narrativ zu bleiben und davon abzuleiten, nein, wir verkaufen Aktien nicht, nein, wir gehen nicht auf Underweight oder neutral, nein, es wird keine Rezession geben. Und das habe ich in einem Ad-Hoc-Video an unsere Kunden auch so gesagt. Das ist ein mögliches Szenario, aber nicht unser Basisszenario, das ist es nicht. Ich glaube, das so vor dem Hintergrund der Situation um den Liberation Day herum alles zu machen, das fand ich, also darauf bin ich besonders stolz, dass wir das so hinbekommen haben. Das finde ich ist schon eine sehr gute Leistung und deswegen da freue ich mich also über diese zwei Themen, die wirklich für uns letztes Jahr doch zu einem erfolgreichen Jahr haben werden lassen.
Und dazu darf ich fragen, wo Sie insgesamt mit Ihrem Aktienblock im letzten Jahr rausgelaufen sind in der Performance?
In den aggressiveren Mandaten sind wir bei 11-12%. Also jetzt Risikoprofil 6.
Ja. Und damit deutlich höher als die kapitalgewichtete und gleichgewichtete Performance des MSCI World All Country, was ich immer so als Maßstab nehme. Interessant übrigens, dass die der gleichgewichtete MSCI World All Country stärker performt hat als der kapitalgewichtete, was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass diese Übergewichtung im Technologiebereich alleine gar nicht erforderlich war, um eine gute Performance zu erzielen. Aber wir kommen nachher noch so auf die taktischen Betrachtungen für das Jahr 2026. Da gibt's ja ganz viele spannende Themen. Ja, Frau Hante, wenn wir mal so in das neue Jahr einsteigen, dann könnten wir jetzt im Prinzip wieder da einsteigen, wo das alte Jahr aufgehört hat, bei Donald Trump und der Aufmerksamkeitsökonomie, bei Geopolitik und bei solchen Themen. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir mal die Rahmen setzen können. Ganz grob gesagt, aus der Vogelperspektive eines ganz neutralen Beobachters kann man ja sagen, dass sich mal bei den Hauptrahmendaten für die Volkswirtschaften Europa und USA sowohl die Zinsen als auch die Inflationsraten und die Inflationserwartungen wieder relativ stark normalisiert haben. Auch die Wachstumsraten sind wieder so bei Vor-Covid-Niveau. Also wir sind in Europa so bei einer erwarteten beim erwarteten Wachstum von 1,2%, in den USA bei 2%. Es gibt in den USA sicherlich Zinssenkungen, da kommen wir noch drauf. Aber alles normalisiert sich wieder und ich glaube, eine der wichtigsten Beobachtungen ist, zumindest mal so aus der Warte der Bepreisung von Inflationsversicherungen, dass sowohl die Inflation in Europa bei einer erwarteten Inflation in 12 Monaten von 1,7%, zumindest mal so, wie sie sich gegen Inflation versichern können, als auch 2,3% in den USA wieder völlig normal und gesund aussieht. Das war vor einem Quartal beispielsweise in den USA noch überhaupt nicht der Fall. Also das alles nimmt schon mal das Risiko einer Rezession in den USA und auch in Europa ein bisschen stärker vom Tisch. Aus Ihrer Vogelperspektive betrachtet, sieht da die Welt relativ volkswirtschaftlich gesehen, nicht geopolitisch, sieht da die Welt auf ein klassisches, spätzyklisches, gesundes, volkswirtschaftliches Szenario in den USA und Europa?
Aus aktueller volkswirtschaftlicher Sicht, wenn wir jetzt die Geopolitik außen vor lassen, würde ich sagen, ja. Wir haben für das Jahr 2026 so ein bisschen, ich bin da gerne so in diesen englischen griffigen Slogans unterwegs, haben wir drei Themen identifiziert, die relevant sind. Zum einen ist es das Thema Fed Fund, also ein bisschen überspitzt gesagt, es wird alles darum gehen, wie das neue Governing Body der Fed aussehen wird, wer wird der neue Präsident, der dann sicherlich auch natürlich eine wichtige Aufgabe tragen wird, denn das beeinflusst langfristig wirklich die monetäre Politik des Landes und damit ist es insgesamt für den Kapitalmarkt von allergrößter Wichtigkeit, denn nun die Inflationszahlen haben Sie selber gesagt, wir kamen von einem anderen Niveau und trotzdem hat die Fed angefangen, Zinsen zu senken. Insofern, das Mandat der Fed ist eigentlich festgeschrieben, man kann es aber mal so auslegen und die Frage ist eben, wie wird es in Zukunft ausgelegt? Insofern, das ist das eine Thema, das uns definitiv begleiten wird. Das zweite Thema, das Sie so ein bisschen ansprechen und in die Richtung gehe ich, wir haben dazu gesagt, run it hot baby. Das heißt so ein bisschen, ja, wir sehen schon wirklich eine zyklische Erholung. Wir sehen auch eine auch Industrialisierung, die da vonstatten geht, zumindest in den USA, weniger in Europa. Auch da haben wir ja unsere Themen, noch Hausaufgaben zu machen. Aber insgesamt ist es ein positiver Impuls, den wir sehen. Insofern so ein bisschen überspitzt, so in der Trumpschen Art, run it hot baby, so wie drill it. So ein bisschen überspitzt. Und das letzte Thema am Ende, Cash is Trash. Ich glaube, oder wir glauben immer noch, dass man eben nicht im Geldmarkt verbleiben sollte, dass man eben nicht sparen sollte, sondern immer am Kapitalmarkt investiert ist und dass es nicht zu spät ist, einzusteigen, auch wenn natürlich wir überall gefühlt neue Höchststände sehen und insbesondere für den europäischen Bürger sich immer die Frage stellt, wie kann der DAX bei 25.000 sein oder drüber und gefühlt ist doch in diesem Land nicht so, wie es eigentlich sollte. So ein bisschen diese wir sprechen ja von dieser K-shaped Thematik und die sehen wir ja an so vielen Stellen, emotional, an den Börsen, in der Geopolitik. Alles verändert sich. Aber in den drei Themen, glaube ich, an den drei Themen kann man das ganz gut erkennen und ich würde Ihnen dazu stimmen. Die volkswirtschaftliche Welt ist fast schon ein Goldilocks-Szenario für dieses Jahr, wenn nicht Herr Trump wäre.
Aber Herr Trump, und wenn wir beim ersten Punkt anfangen wollen, wird ja den neuen Fed-Präsidenten aussuchen. Und das Risiko oder das Szenario könnte ja sein, dass wir schon mal in der Türkei gesehen haben, nicht, dass sein Schwiegersohn Notenbankpräsident wird, aber dass ein Präsident kommt, der die Zinsen stärker senkt, als der Wirklichkeit gerecht wird und wir dadurch nochmal eine Inflation anspringen sehen und dass, ich sag mal, so die mathematischen Beurteilungen der Schuldenrückzahlungsfähigkeit der USA nicht ganz so realitätsnah im Weißen Haus gesehen werden. Das spricht dafür, dass man wahrscheinlich zwischen Zins oder Leitzinssatz und Inflationsrisiko auch nicht so scharf unterscheiden möchte, zumindest im Weißen Haus. Das heißt, wenn sozusagen eine Taube in der Fed landet, dann könnten wir zwar große Freude bei Technologiewerten haben, bei allen Long-Duration-Aktien und Anlageformen. Aber irgendwo steigt das Inflationsrisiko wieder. Und gleichzeitig liegt ja über dem Jahr, so als dunkle Wolke, das Narrativ, dass die Zinssenkungszyklen in Europa geendet haben und dann auch nach diesem Jahr in den USA enden könnten, sofern ein Fed-Präsident kommt, der sich auch für die Inflationsraten interessiert. So, wer setzt sich jetzt durch? Haben Sie da eine Tendenz und sagen, die Amerikaner werden, weil das Trump will, auch eine wirklich leichtere Fed-Politik erleben und deutlich leichter als bisher?
Also wir beobachten natürlich die Diskussionen und wir wissen ja, dass noch, glaube ich, im November, und da schauen wir ja auf Polymarkets. Polymarkets hat ja doch an vielen Stellen ein sehr gutes Gefühl für das, was da was passiert. Insofern wissen wir, dass Herr Hessen ja eine Zeit lang sehr hoher, großer Favorit war. Das wurde jetzt abgelöst durch Kevin Warsh. Das sieht also ein bisschen anders aus. Wir beobachten das und das kann sich ja jederzeit alles nochmal ändern, aber am Ende gehen wir davon aus, und ich habe eine Kolumne, die ich ins Leben gerufen habe, die nennt sich CIO Insights, die ich dann wirklich selber schreibe. Und eine dieser Kolumnen im letzten Jahr war eben die Zeit der Tauben, genau in der Anlehnung an das, was Sie auch angesprochen haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es vielleicht eben eine Übertreibung nach unten hin geben wird, was den Leitzins in den USA angeht, und dadurch davon abgeleitet schon noch eine zweite Welle der Inflation durchaus möglich ist. Wir sehen ja momentan so ein bisschen fallende Tendenzen in den USA, in Europa sowieso. Aber danach können wir wieder eben steigendere Inflationsraten sehen. Und das fügt sich ja ganz gut in dieses große Bild, das wir ja auch haben, dass diese Zeit der Deflation vorbei ist, wir eher in einem Inflationsregime uns befinden und da auch verbleiben werden. Das ist immer natürlich eine Schwankung, aber ich glaube, die Grundtendenz ist da. Und natürlich, ja, ich meine, Sie wissen auch selber, dass die Finanzierung der Staatsschulden der USA momentan am kurzen Ende stattfindet, um einfach eben von den fallenden Leitzinsen dann möglichst schnell profitieren zu können. Und das ist mittlerweile ja signifikant. Ich glaube, von den 30 Trillionen US-Dollar, das ist in amerikanischer Sprachweise, sind 6,6 im kurzen Bereich, also bis zu einem Jahr finanziert. Das ist für die Verhältnisse, aus denen wir kommen, der Vergangenheit, ein sehr, sehr großer Anteil. Insofern, man versucht natürlich, diese Staatsschulden, diesen Berg vor sich hinzuschieben, möglichst kosteneffizient, eben in der Hoffnung auf fallende Zinsen, was nicht nur eben die Staatskassen entlasten würde, sondern natürlich auch für den amerikanischen Konsument Entlastung bedeutet. Aber da sprechen wir ja insgesamt natürlich über, ich habe das neue Phänomen, dass es in DC gibt, die eben diese Affordability Crisis, also das Thema, was kann sich eigentlich der amerikanische Konsument noch leisten? Muss man ihn nicht noch stärker entlasten, also mit Caps auf Kreditkarten, Zinsen etc., was natürlich die Kreditkartenunternehmen nicht so gut finden. Aber Herr Trump möchte diese Midterm-Elections gewinnen. Und wenn er jetzt sagt, er muss den Konsumenten auf seine Seite bringen, indem Öl weiterfällt, haben wir ja gesehen, Gott sei Dank, sonst werden wir ja inflationstechnisch noch ganz woanders. Ich glaube, also alle sind sehr froh darüber, dass die Ölpreise einfach eine fallende Tendenz haben, sonst würden wir einfach nicht da stehen, wo wir sind. Aber in der Summe ist es schon natürlich auch für den amerikanischen Konsument schwierig. Und von dem her denken wir auch, dass da eben eher die Zeit der Tauben kommen wird.
Mhm. Und die amerikanische Notenbank, da habe ich ganz viele Wetten verloren, hat schon angefangen mit QE. Ich hätte damit gerechnet, dass die Europäer es deutlich nötiger hätten und auch die Inflationssituation haben, um das wieder zu beginnen. Ich würde mal meine Wette für Europa für 2026 aufrechterhalten und sagen, dass wir in Europa nachlegen werden mit QE im Laufe des Jahres. Spätestens, wenn in Frankreich gewählt worden ist. Und dann werden wir mal sehen. Aber all das spricht ja dafür, dass wir sozusagen in ein altes Geldregime zurückkommen. Und um jetzt den Ausblicksbogen mal ein bisschen weiter zu spannen, dann sind wir doch wieder in einem Szenario, das wir eigentlich schon kennen, in dem die Asset Inflation wieder etwas größeren Raum hat, bis wir, und da würde ich sagen, ist Europa vielleicht gefährdeter als die USA, da kommen wir auch noch drauf, dass das dann doch irgendwann nochmal eine strukturelle Inflation zuschlägt und wir merken, okay, der Instrumentenkasten hat jetzt doch vielleicht nicht mehr so ganz gut funktioniert oder wir können ihn nicht mehr so uneingeschränkt nutzen wie bisher. Das heißt, eigentlich damit schaffen wir eine ganz gute Voraussetzung, zumindest mal für die Kapitalanlagen in den USA und in Europa in diesem Umfeld.
Ich finde es ja immer so spannend, dass wir ja so denken, dass die Zentralbanken wirklich die Inflation steuern können auf eine bestimmte Zielgröße. Wir wissen ja, dass es eigentlich nicht möglich ist, so ein komplexes Gebilde wie eine Volkswirtschaft auf 2% hinzusteuern. Das muss man zumindest aus der Sicht der Kapitalanlage immer als Tendenz eben sehen. In welche Richtung gehen wir? Mir ist die Punktprognose weniger wichtig als eben die Veränderung. In welcher Rate wir uns befinden, steigend, fallend, schneller, steigend, langsamer. Das sind eher die Kriterien, die für uns wichtiger sind. Die Punktprognosen per se, die wir ja auch immer haben, für die Jahre, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Wenn wir mal auf Ihren zweiten Punkt kommen, dann sind wir und die Trumpisierung Ihrer Thesen, Sie haben es selber gesagt, hat ja schon einen Zug gehalten, dann lässt sich in dieser spätzyklischen Situation aus vielen Gründen noch sehr viel erreichen. Und dann ist es aus Ihrer Sicht zu früh, sich sozusagen aus einer vielleicht langsam ermüdenden Konjunktur zurückzuziehen und schon das Szenario zu spielen. Jetzt sind die Zinssenkungen zu Ende, jetzt hören die Impulse auf. Wir haben ja auf der fiskalischen Seite in den USA noch jede Menge Impulse, die jetzt, Sie haben diese K-shaped Economy angesprochen, die ja gerade erst anfangen zu greifen. Und was ist denn Ihre Konsequenz aus dem, was die One Big Beautiful Bill den kleineren Unternehmen, den realen Industrieunternehmen, den verarbeitenden Sektoren eigentlich verspricht? Das könnte ja dazu führen, dass man sich von der vom Bewertungsrisiko der Technologie, die wir unabhängig davon, ob man jetzt Bethmann Bankkunde ist oder nicht, die wir alle irgendwo im Portfolio sehr, sehr stark spielen, ob wir es uns jetzt bewusst tun oder nicht, dass man sich da etwas emanzipieren kann und auf andere Industrien verzweigen kann, weil sich ja auch zum Jahresende hin die Märkte insgesamt etwas verbreitert haben und die Performance ein bisschen ausgeweitet hat, was ja für eine gesunde Situation spricht, dass die anderen Sektoren so ein bisschen nachziehen. Wo sind denn da für Sie die spannendsten Felder in den USA, in der amerikanischen Industrie?
Wir haben schon letztes Jahr uns sehr stark dafür, also zumindest immer Anfang des Jahres formulieren wir, so wie alle Häuser, auch unsere internen Thesen. Was denken wir, müssen wir sozusagen auf unserer Watchlist haben? Was könnte funktionieren? Was könnte nicht funktionieren? Eins der Themen, die super funktioniert haben auf dieser Watchlist, war das Thema eben Verteidigung, Defense, wissen wir. Aber eins der Themen, das eben nicht so gut funktioniert hat, war, wir haben schon letztes Jahr darauf gesetzt, dass eigentlich IT nicht mehr den Markt tragen wird, sondern es eigentlich in die Branchen geht. Und insbesondere das Thema Small Caps. Also amerikanische Small Caps war schon eben zumindest in der Diskussion bei uns 2025, Anfang des Jahres, eben relevant. Ich glaube, die hatten 24 so ein bisschen, nachdem Trump gewählt worden ist. Da gab es so einen ganz großen Performance-Schub, aber danach ebbte alles wieder ab. Und eigentlich für uns, aufgrund seiner Wahlthemen, war schon eben einfach auch die Stützung des amerikanischen Marktes, der Unternehmen, eben auch mit der kleineren Marktkapitalisierung irgendwo auch die Ableitung. Ist nicht passiert. Wir sind auch nicht reingegangen. Also wir haben die ganze Zeit nur überlegt und geguckt, aber so richtig überzeugt haben uns die Signale nicht. Das ist aber trotzdem für dieses Jahr nochmal auf unserer Watchlist. Und jetzt so langsam sieht man eben, dass die Marktteilnehmer auch andere Themen in ihrem Portfolio haben, dass sie nicht mehr diesen extremen, eindimensionalen Raum der IT-Themen sehen. Das Thema IT-Blase ja oder nein, wird auch überall diskutiert. Sie sehen ja auch ein anderes Verhalten der Unternehmen. Sie verschulden sich jetzt auch, um eben die Infrastruktur hinzubauen. Das ist auch was Neues, was eben auch in den letzten Monaten erst stattgefunden hat. Insofern, ich glaube, dass gerade auch das Thema Small Caps, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja eine Zinssenkung bekommen oder bekommen werden, davon gehen wir ja aus, also fallende Zinsen in den USA, die Finanzierungsmöglichkeiten oder Refinanzierungsmöglichkeiten für diese Unternehmen auch nochmal erleichtern. Das kann durchaus die eine Säule sein und natürlich auch eben diese Steuererleichterungen, die wir haben. Und wenn man sich insgesamt so die letzten Jahre anschaut, die Margin in den USA und in Europa, ein Großteil der besseren Margen in den USA kam zustande, weil einfach die Steuerbelastung viel geringer war, ja. Und das ist einfach so. Und dieser Effekt wird ja fortgeführt. Insofern möchte ich mich nicht so ganz vom amerikanischen Aktienmarkt verabschieden, auch wenn ich manchmal denke, ja, und wir alle das denken, er ist zu teuer und eigentlich ist es nicht mehr gerechtfertigt. Aber das sind die weltbesten Unternehmen auf dieser Welt, immer noch. Die Marktkapitalisierung ist riesig, insofern bleiben wir dort. Wir möchten gerne stärker Richtung Industrie gehen, also zyklische Themen stärker im Portfolio betonen. Das ist ein Thema, aber insgesamt immer noch beim Thema IT verbleiben. Ja, das ist für uns immer noch das, was auch in den Portfolien Platz hat und vielleicht auch noch mal ausgebaut wird. Das diskutieren wir gerade, inwieweit wir da vielleicht noch mal eine stärkere Positionierung brauchen. Es gibt viele Themen, die da relevant sind, aber wirklich, das ist schon, was wir jetzt sehen, natürlich auch relevant für eben zyklischen Aufschwung. Insofern hier Industriewerte in den Portfolien und Small Caps als großes Thema, das vielleicht wirklich kommen kann.
Strukturell, wir grenzen gleich die USA und Europa mal so ein bisschen gegenseitig ab. Strukturell haben wir beim S&P 500 ein durchschnittliches Gewinnwachstum, was erwartet wird, von 12%. Das ist eine Zahl von Goldman Sachs, die ich gehört habe. Und das sind ja schon ganz vielversprechende Daten. Also um das nochmal zu übersetzen oder nochmal zusammenzufassen, was Sie gesagt haben, der Tech-Bereich bleibt bei Ihnen eine tragende Säule. Und der Industriebereich, der zyklische Bereich spielt da mit. Ich kenne Ihr Haus und das ist jetzt, geht es zurück auf die Zeit lange, bevor Sie im Maschinenraum die Kapitänsmütze aufgesetzt haben. Da war die Bethmann Bank immer sehr, sehr spätzyklisch aufgestellt und immer recht unsensitiv, bewusst konjunkturunsensitiv, mit vielen spät- oder nichtzyklischen Branchen und starken Gewichten dort. Das ist etwas, das haben Sie im Maschinenraum wahrscheinlich wirklich signifikant geändert.
Ja, wir haben, also wie ich schon erwähnt habe, wir haben eine Top-Down-Allokations- Meinungsbildung und haben auch im Kontext der sektoralen Logik immer eine Top-Down-Meinung. Das heißt also, wir versuchen wirklich die Sektortreiber zu finden und natürlich immer auch den Katalysator, der eben dann den Anleger dazu bringt, jetzt hier in dieses Segment einzusteigen oder es eben verlassen. Also das spannende Thema, das wir auch in den Portfolien hatten, zumindest in Europa waren die Banken und auch da hatten wir eine Übergewichtung in dem Segment, die jetzt auch nochmal neu diskutiert wird, ob wir dabei bleiben oder nicht. Aber wir haben da sehr gut auch letztes Jahr davon profitiert. Und auch hier waren natürlich die Katalysatoren schon durchaus klar. Die Zinsstrukturkurve, wenn sie sich verändern, der Zins, der wieder da ist, eine extrem günstige Bewertung bei den europäischen Banken. Insofern viele der Themen sind da aufgegangen. Aber ja, es ist uns schon sehr, sehr, sehr stark wirklich ein großer Wunsch da, mehr Flexibilität, Agilität zu zeigen, stärker den zyklischen Rahmen oder überhaupt so ein bisschen die volkswirtschaftlichen Themen stärker einfließen zu lassen in die Diskussion und immer wieder in diesem Kontext der Opportunitäten zu denken. Insofern denke ich schon, dass sich einiges getan hat in den letzten 2 Jahren, wenn Sie uns von früher kennen und das jetzt mit heute vergleichen.
Und die Banken in den USA haben schon gespürt und gezeigt in den Quartalsergebnissen, dass der M&A-Markt auch wieder anspringt. Das ist auch, ich sag mal, so ein bisschen der gordische Knoten für den Private-Equity-Markt, der aufgrund der Transaktionsarmut auch stark eingefroren ist. Ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht am Schluss nochmal drüber sprechen, ob Sie da auch Hinweise für uns haben oder ob wir das mal als Thema aussparen. Aber sicherlich die Finanzwerte haben da noch in den USA zumindest das Potenzial, das vielleicht noch nicht ganz eingepreist ist. sehr wichtig. In welcher Bandbreite bewegen Sie denn in Ihren, sagen wir mal, globalen Standard? Aktienallokationen, die USA-Quote und die Europa-Quote lehnen sich da an den MSCI World an und wir sehen bei Ihnen bis zu 70-80% USA oder sind wir da deutlich drunter?
Wenn wir in unserer Standardstrategie wirklich, die jetzt auch unsere Kunden kennen, über diese Strategie sprechen, dann haben wir schon einen Europa-Fokus. Das heißt, wir haben hier eine 50-prozentige, wenn wir nur den Aktienblock nehmen, eine 50-prozentige Positionierung in europäischen Aktien ergänzt eben, um dann den Block MSCI World ex Europe mit 40%. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, strategische Asset Allocation Position in Fremdländeraktien. Und das ist natürlich schon auch mutig. Sie wissen natürlich auch, die letzten 10 Jahre waren jetzt nicht unbedingt das Umfeld für Fremdländeraktien. Wir haben das durchgehalten. Und ich glaube, dass wir jetzt auch gerade in einer guten Situation sind, denn das ist auch eins dieser Kernthemen, das wir haben, was ja schon letztes Jahr angefangen hat zu funktionieren. Die Dollarschwäche, die wir haben, eine zyklische Erholung, die neue Stärke der neuen Welt, die wir sehen, eine politische Stabilität will ich nicht sagen, aber zumindest eine andere Art und Weise eben zu regieren, vor allem aber auch eine Staatsschuldenthematik, die eben wesentlich geringer ist als die westlichen Länder. Und das sind viele Faktoren, die einfach neben Demografie etc. kennen wir ja alle, die Punkte endlich kommen. Und ich glaube, der Katalysator da war einfach die Schwäche im US-Dollar, was wirklich dann dazu geführt hat, dass 25 plötzlich alle geschaut haben, was passiert da. Und natürlich jetzt auch die charttechnischen Ausbrüche, die wir sehen. Also es passiert schon viel und das sind immer so Signale, wo Momentum-Strategie-Player reinkommen, sagen, okay, das müssen wir uns anschauen. Aber, und das ist das große Thema, Schwellenländeraktien sind einfach nicht ein Universum. Wir haben 3 große Regionen, jede dieser Regionen funktioniert anders. Und vor allem aber auch haben wir das fantastische Bild der Frontier Markets, über die wir ja nicht reden. Wir wissen natürlich, kleinere Market Cap, aber wahnsinnig spannende Länder, die man einfach da sich anschauen kann.
Also dann lassen Sie uns, wollte gerade die Brücke zu Europa bauen, aber lassen Sie zuerst mal über das Thema sprechen, weil das bei Ihnen auch eine große Rolle spielt. Ich sag mal ganz kurz so aus meiner Vogelperspektive in meiner Rolle als Family Officer, dass ich tatsächlich glaube, dass die Frontier Markets, die Sie erwähnt haben, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema sind. Und wenn jede Vermögensallokation nur den allerdümmsten Afrika-ETF in einer ganz kleinen Gewichtung hat, um einfach mal zu sehen, was da funktioniert, und wie das läuft, ist das schon mal viel besser, als das Thema komplett zu ignorieren und sagen, die sind alle noch nicht so weit. Und wir haben das an Indien gesehen, wir haben gesehen, wenn Märkte sich in gewissen Reifegrad entwickeln, wie spannend das ist. Fangen wir aber vielleicht mal zuerst bei den Emerging Markets an. Und Sie haben gerade schon diese 3 Regionen skizziert. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee, wie Sie das umsetzen, wie Sie das machen, wenn Sie in die Emerging Markets gehen. Auch hier haben wir geopolitisches Momentum gehabt. Das ist jetzt ein bisschen zur Seite geschoben, weil wir jetzt gerade nicht wissen, wer auf wessen Seite steht eigentlich oder wie sich sozusagen die geopolitischen Kräfte der Welt verschieben werden. Aber ich persönlich hätte Angst gehabt davor, dass vor 4-5 Jahren es vielleicht mal irgendwann Beschränkungen geben könnte, dass deutsche Pensionskassen chinesische Aktien kaufen oder sich wirklich so internationalisieren, dass sie in diesem Bereich sich beteiligen können. Sieht momentan nicht so aus, aber wenn wir mal Ihren Blick auf die Emerging Markets nehmen, wie strukturieren Sie das und was sind da so Ihre Themen, die Sie für Ihre Kunden umsetzen?
Also in erster Linie, wenn wir jetzt über die Bethmann Bank sprechen, sprechen wir eigentlich über eine europäische Bank, denn wir sind Teil des ABN AMRO Konzerns und haben deswegen auch einen europäischen Anlageprozess, der dann sozusagen diese Straße baut, auf der unsere lokalen Strategien sich bewegen. In Abhängigkeit der Kundenwünsche, in Abhängigkeit der Kundenziele. Wir versuchen hier auch gar nicht so sehr von den Standardstrategien zu sprechen, sondern wirklich im Bereich Private Wealth suchen wir immer die Kundensituation immer in den Fokus zu stellen, aber auch bewusst zu sagen, wo ist unsere Kompetenz und wo ist sie nicht. Das heißt, im Bereich der Schwellenländeraktien sagen wir jetzt nicht, dass wir als europäische Bank wirklich die Selektionskompetenz haben, im chinesischen Markt die 3 Aktien zu picken und sie dann im Portfolio zu haben. Das heißt also, was Schwellenländeraktien angeht, nutzen wir die Expertise anderer Häuser und nehmen quasi hier die Allokation entweder über Fonds oder eben über passive Instrumente vor. Und ich glaube, dass wir da in der Art und Weise, wie wir das machen, auch authentisch sind. Fokus ist, und das ist unsere Kernkompetenz, die Selektion, also natürlich die makrotaktische Allokation, mikrotaktische Allokation, so nennen wir das in unserem Allokationsprozess, und dann am Ende die Selektion, sehr stark natürlich im Bereich europäische und amerikanische Aktien. Also Schwellenländeraktien eben über Fremdprodukte oder ETFs. Insofern in einem ersten Schritt, und weil einfach der Markt bisher ja nicht so wirklich spannend war auf Indexebene, war das ein global anlegender Aktienfonds, der eben so im Portfolio allokiert war. Wir fangen jetzt seit 3-4 Monaten das Thema Schwellenländeraktien uns anzuschauen und eben zu überlegen, wollen wir das verbreitern, wollen wir das anders akzentuieren. Seit dem, ich glaube, 3. Januar denken wir auch nochmal verstärkt, zumindest auf dem Papier. Ich sage jetzt nicht, dass wir so weit sind, aber die Dynamik in Lateinamerika ist eine ganz besondere natürlich jetzt auch. Über Venezuela. Das kann natürlich auch nochmal für die Region nochmal ein positiver Impuls sein, wenn es da zu einem anderen System oder zu einem Übergang in ein demokratischeres System kommen wird und da hier auch eine stabile, vor allem auch eine wirtschaftliche Erholung stattfindet. Wir wissen, dass natürlich hier in Venezuela wir hier in einer Wirtschaftskrise sind, die dazu geführt hat, dass einfach auch viele Menschen das Land verlassen haben, was auch belastend ist natürlich für alle Länder drumherum. Insofern, da kann viel an Dynamik stattfinden. Und am Ende natürlich müssen wir auch über China und Länder wie eben, die da sind, auch sprechen. Und China ist ein zweigeteiltes Bild für uns. Auf der einen Seite nach wie vor IT, und ich glaube, dass da in dem Bereich viele die Chinesen unterschätzt haben. Die Patentanmeldungen im Bereich IT in China sind sozusagen eine Linie, die quasi wie diese Technologie-S-Kurve verläuft. Also exponentielles Wachstum schießt nach oben durch, fast schon auf einem höheren Niveau als in den USA. Also wer China nicht mit Innovation verbindet, macht einen großen Fehler. Dieses Modell, aus dem wir kommen, das in Deutschland noch oftmals irgendwie zitiert wurde, die kopieren nur und dann machen nichts Innovatives. Das haben sie ja schon lange, dieses Stadium haben sie ja schon lange sozusagen abgelegt und sind woanders, sind wirklich ein Wettbewerber für uns, der gute Qualität günstiger herstellt und natürlich auch einen eigenen Stolz hat, was eigene Produkte angeht. Insofern China, was Technologie angeht, sehr gut. Was aber wirklich den Konsumenten und seine Stärke angeht, ein schwieriges Thema. Das merken wir auch in Europa. Mhm. Denn wir haben ja viele europäische Unternehmen, die gerade auf den chinesischen Konsumenten setzen. Aber auch da sehen wir noch nicht so die große Erholung, punktuell schon. LVMH hat zum Beispiel berichtet, dass sie neue Filialen eröffnen wollen. Auch jetzt in China, sie sehen eine Belebung. Deswegen auch ein bisschen bessere Performance in den letzten Monaten, aber das muss noch ein bisschen nachhaltiger werden. Aber es gibt andere Länder dort eben, die auch positiv sind. Fakt ist, und das ist eben das, was Sie schon angesprochen haben, in dieser geopolitischen Rangordnung müssen wir das Koordinatensystem neu bauen, denn auch das Konzept der NATO wird nochmal gerade eben neu diskutiert, in meinen Augen zumindest. Insofern ist das ein bisschen schwierig, was die Geopolitik angeht. Aber inhaltlich sehr günstige Bewertungen, wirklich viel günstiger als eben im S&P oder anderen Regionen. Und dadurch schon auch spannend natürlich, wenn man wirklich nach Perlen sucht.
Und die große Frage für einen Vermögensverwalter ist, glaube ich, auch, gerade wenn man so top-down denkt, ob ein Vermögensverwalter seinen Kunden, gerade im Private Wealth Management, wo man sich auch ein bisschen durch die Beratung an die Hand nehmen lässt und führen lässt, ob man sein Vermögen mit dem liquiden Vermögen, das man ihnen anvertraut, ob man es sozusagen internationalisiert, also ob man als Deutscher sein Vermögen europäisiert, ob man es dann auch teilweise nur amerikanisiert über das Europäisieren hinaus oder ob man es wirklich globalisiert. Und da kann man sich ja natürlich auch daran orientieren, wo denn ihr gesamtes Aktienportfolio konsolidiert seine Umsätze erzielt. Und dadurch wird ja der Bereich der Emerging Markets immer noch ein bisschen stärker akzentuiert, als man es jetzt alleine über die Herkunftsländer der einzelnen Gesellschaften sieht. Haben Sie, wenn Sie Ihr Portfolio so top-down steuern, eine Idee, inwieweit Sie sozusagen die Umsatzverteilung in Ihre Unternehmen global streuen und ist das ein Aspekt, der Ihre Portfoliokonstruktion auch mitbestimmt? Oder sagen Sie, das ist dann eher ein Ergebnis der Top-Down-Allokation nach den Domizilen der einzelnen Unternehmen und was dann an Umsatzverteilung rauskommt, ist gar nicht für Sie so relevant?
Nein, also die klassische Länderbrille haben wir nicht, aber das ist immer das, was unsere Kunden ja sehr gerne auch mit uns diskutieren, denn sie schauen sich unsere regionale Aufteilung an und sagen, wieso habt ihr so viel in diesem Land? Und dann müssen wir sagen, ja, das ist leider nur eben Standort des Unternehmens, aber Fakt ist, dass die Umsätze global sind oder sehr stark in Asien sind. Insofern darauf machen wir schon immer aufmerksam. Es ist aber immer noch zumindest für uns schwierig, eben nicht nur dieses globale Setup zu wählen, sondern einfach stärker in Richtung Umsatzerzeugung zu gehen, um da einfach nochmal wirklich zu zeigen, wie global eigentlich europäische Unternehmen sind, in Anführungszeichen. Sie sind eben nicht immer in diesem Heimatmarkt nur unterwegs, sondern sehr oft eben auch in anderen Regionen. Ich müsste jetzt lügen, wenn Sie mich wirklich explizit fragen, wie sind die Umsätze bei uns so verteilt. Ich denke, wesentlich weniger europäisch, als es auf den ersten Blick scheint. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich eine relevante Frage für unsere Kunden. Einige unserer Kunden wollen explizit eben nicht europäische Aktien haben, weil sie einfach in Europa leben und sagen, ich habe ja schon ein Risiko hier durch meinen Wohnsitz etc. Ich möchte explizit mein Vermögen ex-Europa allokiert haben. Und das sind eben die Möglichkeiten, die wir auch haben, weil wir am Ende auch natürlich eine individuelle Vermögensverwaltung anbieten, auch hier Portfolio-Manager haben, die eben genau diese Themen aufgreifen können. Und auch vor allem, und das ist das, was ich auch nochmal am Anfang erwähnt habe, 2024 haben wir schon auch eine Vermögensverwaltung zumindest ins Schaufenster gestellt, die sich stärker am MSCI Welt orientiert. Das heißt, da auch eine größere Gewichtung in amerikanischen Aktien hat, um die 70% aktuell. Und das auch nochmal haben, um eben nochmal ein Gegengewicht zu haben. Denn Europa, ja, schwieriges Thema sicherlich für uns. Wir sehen eine Erholung auch, was das Wachstum in der Eurozone angeht. Wir sehen endlich eine positive Zahl für Deutschland für das Jahr 2026 da.
Aber Entschuldigung,
die wird gerade neu diskutiert.
Ja. Wenn ich mal ganz kurz die Klammer um die Emerging Markets mache. Wir waren gerade bei der Gewinnerwartung, 12% Gewinnwachstum in den USA erwartet, 16% Gewinnwachstum, MSCI, APAC ohne Japan. Das ist auch schon ganz enorm. Oft hat man so kritisiert, dass sich das volkswirtschaftliche Wachstum gar nicht in Gewinnwachstum übersetzen lässt. Das ist jetzt schon wirklich auf einem ganz anderen Weg und deswegen ist es spannend, das Thema anzuschauen. Und also ich glaube mal auch nach vorne gedacht und an die jüngeren Generationen, die großen Portfolios mal erben oder übernehmen werden, die jetzt vielleicht noch die alten Unternehmergenerationen bei Ihnen allokieren, da ist es, glaube ich, wichtig, die jüngere Generation an die Hand zu nehmen und sozusagen in die Globalisierung mit reinzunehmen. Und jetzt, Frau Hante, kommen wir sozusagen zum, ja, Sie sagten selber schon, zum nüchternen Teil des Gesprächs. Wenn wir dann dazwischen Europa sehen, dann gebe ich Ihnen einfach mal kurz meinen Eindruck. Ich habe eingangs gesagt, eine meiner Befürchtungen ist, dass viele Portfolios tatsächlich in der Wachstumskontribution sich sehr stark vom US-Technologiemarkt abhängig machen. Und da gibt's auch genug Disruptionsrisiken, haben wir noch gar nicht so stark diskutiert. Und das zweite Risiko ist, dass wir nach dem sehr, sehr, sehr guten Aktienjahr 2025 und einer nicht so starken Sichtbarkeit unserer politischen, wirtschaftlichen, geopolitischen Abgehängtheit in Europa in der Performance glauben, wir sind da in einer guten Ausgangslage. Ich persönlich glaube, dass wir geopolitisch, wirtschaftlich und weltpolitisch nicht mehr der erste Ansprechpartner sind auf der Welt und dass wir uns gerade mit unserer Rolle selbst beschäftigen. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, dass Europa sich selbst ein Zukunftsbild gibt oder Deutschland auch und andere Regionen machen das sehr klar, manchmal auch sehr radikal, manchmal auch so in der Form, dass es uns nicht schmeckt. Aber da gibt es eben einen Weg, den man sieht und wir sind irgendwie gefühlt immer nur in der Defensive. Übrigens, wo wir gerade bei den Gewinnwachstumsraten waren, Gewinnwachstum für den Stock 600 plus 5%, das fällt ganz weit ab. Und Wenn man jetzt sozusagen bei all der Tristesse und bei all den Themen, die man Europa vorwerfen kann mit der Überregulierung und dieser politischen Trägheit, dann noch was abgewinnen möchte und wir auch keine großen Zinssenkungen mehr hier erwarten können, dann sehen wir vielleicht auf der positiven Seite den Eintritt von QE. Ob das jetzt das Kursfeuerwerk auslöst, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es natürlich eine große Spreizung gibt bei Wachstumsraten der einzelnen Unternehmen, der einzelnen Sektoren. Da gibt es schon sehr, sehr starke Wachstumsthemen. Aber vielleicht steigen wir da mal in Ihr Portfolio und Ihre Perspektive ein. Was ist denn aus Ihrer Sicht für 2026 in Europa eine gute Aufstellung? Wir hatten diese Value Rally. Das war vor allen Dingen eine Bankenrally, da waren auch viel Rüstung dabei, Industriewerte. Aber trotzdem gibt es nach wie vor viele Sektoren, viele Unternehmen, die einfach nur sehr, sehr geringe Wachstumsraten aufweisen. Wie gehen wir damit um, dass dieser Markt so heterogen ist und was ist aus Ihrer Sicht eine gute, sinnvolle Allokation für Europa für 2026?
Ich glaube, gerade Europa, und da können wir wirklich mit Sicherheit sagen, dass das für Europa zutrifft, ist, dass aktives Management relevant ist. Denn wir haben ja schon das Thema aktives Management kurz angesprochen. Im amerikanischen Aktienmarkt haben wir ja eine andere Dynamik. Ich glaube, da ist es extrem schwierig, outzuperformen, den Index outzuperformen. Aber die Möglichkeiten sehen wir stärker in Europa und wir sehen sie auch stärker einfach auch in Schwellenländermärkten natürlich, weil einfach da die Informationsverfügbarkeit immer noch eine andere ist etc. In Europa haben wir wirklich noch viele unterschiedliche Trends, die Sie angesprochen haben. Deswegen, wir haben die Industriebereiche, die es schwer haben oder generell das Thema Industrie, denn wir haben ja ein großes Thema, mit dem wir, ich glaube, im internationalen Wettbewerb einfach extrem abgeschlagen sind, das ist das Thema der Energiekosten. Und das trifft uns immer wieder, wenn die Marge eben maßgeblich die Marge der Unternehmen maßgeblich davon beeinflusst wird, was für Energiekosten wir haben. Das ist natürlich schon ein schwieriges Thema für uns. Und das heißt, die Standortvorteile, die wir ehemals hatten, die ehemals eine Stärke Deutschlands waren, werden momentan einfach für uns zu großen Nachteilen. Das ist das Thema Energie. Und das zweite Thema, das wir haben, ist einfach, dass wir unser Modell, das exportorientiert ist und die Erwartung, dass die chinesischen Konsumenten unsere Waren kaufen, das haben wir auch irgendwie vielleicht überstreckt oder nicht adaptiert oder schnell genug adaptiert. Ich glaube, das sind die großen Themen, die wir hatten. Wir haben, ich glaube, ein großes Problem in Deutschland, dass wir in meinen Augen kein gemeinsames Narrativ haben, also kein zentrales Narrativ, das sowohl die Politik als auch die Wirtschaft irgendwie zusammenführt an einen Tisch. Und wir vor allem auch, und das ist das, was wir immer wieder merken, denn unsere Kunden sind auch Unternehmer in Deutschland. Und das, was die amerikanischen Unternehmen haben und das man jetzt wieder hört, wenn man die Earnings-Berichte sich durchliest, die haben wirklich eine Konfidenz in die wirtschaftliche Entwicklung, in die Zukunft ihres Landes. Das haben deutsche Unternehmen oder überhaupt europäische Unternehmen ein bisschen weniger. Und das schwächt uns. Wir haben sie diese Konfidenz, dieses Vertrauen nicht bei den Unternehmern. Wir haben sie aber auch nicht beim Konsumenten. Wir sparen immer noch sehr viel, wir investieren nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mir fehlt, ein zentrales Narrativ. Wir haben eine neue Regierung, die viel versprochen hat, ein Herbst der Reformen. Jetzt haben wir, ich übertrage das mal so ein bisschen, einen arktischen Winter. Und Sie verstehen auch die Anspielung so ein bisschen. Wir haben momentan eine extrem schwierige Situation, die, zumindest wenn man unseren Volkswirten jetzt Glauben schenken darf, und Sie haben gerade was Neues publiziert, welche Auswirkungen hätten die neuen Zölle, die Herr Trump ja jetzt ab 1. Februar und dann ab Sommer verhängt hat. Da sprechen wir über eine Verlangsamung im Wachstum oder eine Abgabe bis zum 0,5%. Das heißt, von 1%, das wir für Europa prognostizieren, werden dann 50% schon mal weg. Das heißt, diese Fantasie, die ja viele Anleger nach Europa gebracht hatte, Stimuluspakete, die, also Fiskalstimulus, was dann sozusagen die konjunkturelle Wiederbelebung zur Folge hat, das Thema steht wieder zur Diskussion. Deswegen ist es für uns, deswegen habe ich so ein bisschen gesagt, wenn ich Herr Trump wäre, ja, dann hätten wir durchaus schon auch gute Perspektive für den europäischen Aktienmarkt gehabt. Ich glaube, punktuell, wir finden immer noch Unternehmen, die super spannend sind und die wichtig und relevant sind. Wir glauben immer noch, also wir haben jetzt auch das Thema der also Finanzwerte haben wir im Portfolio, das auch insbesondere in Europa. Wir haben hier auch insbesondere jetzt im letzten Jahr nochmal das Thema Luxury reingenommen. Wir denken, auch wenn es momentan erste zarte Pflänzchen sind, dass durchaus der chinesische Konsument sich erholen kann und wir hier auch partizipieren können. Das haben wir auch im Portfolio, diese Werte. Insofern, diesen Spagat haben wir. Wir haben, und deswegen dann natürlich dann auch rein optisch gesehen, eine größere Frankreich-Positionierung, denn das ist da, wo eben diese Themen stattfinden. SAP hat letztes Jahr enttäuscht, zumindest was die Kursentwicklung angeht. Ich glaube, das gilt für viele Softwareunternehmen. Das ist so ein bisschen die große Überraschung des Jahres 25 gewesen. Da fragen wir uns, wann ist diese Korrektur im Preis eigentlich sozusagen zu Ende und wann ist der richtige Moment, um diese Themen wieder aufzugreifen? Denn das sind skalierbare Modelle, eigentlich perfekt in Anführungszeichen und immer noch inhaltlich passend. Aber in der Summe haben wir eben diese Positionierung. Insofern, ich glaube, in Europa muss man wirklich jedes Unternehmen betrachten und natürlich, ja, wir sprechen über die Industrie, über die Automobilbranche. Irgendwann, also alleine eine günstige Bewertung wird nicht helfen. Ich glaube, das wissen Sie auch. Sachen können günstig sein und noch günstiger werden. Es braucht irgendwie eine Veränderung in der Wahrnehmung, in der Rechtsprechung oder in irgendetwas. Also wir brauchen einen Katalysator, um zu sagen, diese Branche, die wird wieder zurückkommen. Schwierig. Schwierig für eben die Automobilbranche, schwierig eben für das Thema der Industrie per se in Deutschland, auch wenn wir inhaltlich gute Ingenieure haben und eigentlich die Forschung funktioniert. Und diese Abwanderung der US-Wissenschaftler, die wir ja noch letztes Jahr so überall vorhergesehen haben oder vorhergesagt haben, die hat ja nicht stattgefunden, zumindest weiß ich es nicht. Also eine große Aufregung, am Ende ist aber nichts passiert. Das heißt, jeder forscht da, wo er war. Aber wir haben ja diese Schwächen, also diese Stärken haben wir ja in Deutschland durchaus auch. Aber es fällt uns schwer, da ein gemeinsames Bild zu machen. Insofern muss man in Europa jedes Unternehmen für sich betrachten, mit Stärken, Schwächen und die Opportunitäten auch sehen, die vielleicht entstehen.
Bisschen mehr Bottom-up in Europa. Mhm. Und um das strukturell nochmal kurz zu ergänzen, interessant finde ich die Beobachtung, dass Sie ja die Zuflüsse von Aktienvermögens, wenn Sie an den ETF-Flows das festmachen wollen, sehen konnten, dass eigentlich die Welt schon auf Friedrich Merz gewettet und gesetzt hat. Und da kamen viele Flows nach Deutschland rein. Das hat sich aber im Mai wieder umgekehrt. Und seitdem hat sozusagen der deutsche Anteil immer wieder abgebaut. Und das einzige Land, das gewonnen hat, das war die Schweiz. Also wenn man sich sozusagen schon verzweifelt in die Schweiz flieht, da gibt es auch viele tolle Unternehmen, aber in der Breite ja vielleicht nicht so wie in Gesamteuropa, dann ist das schon ein klares Zeichen dafür, wie auch die nicht-europäischen Investoren auf Europa blicken. Und das ist etwas, was mir schon Sorge macht, dass das, was wir letztes Jahr mal zumindest temporär so als Rückenwind gesehen haben und was sich ja über die Ziellinie gerettet hat bis zum Jahresende. Und zum Jahresende sieht ja auch die Performance in Europa toll aus, überraschend gut, dass sich das in diesem Jahr nicht wiederholt. Es deutet sich momentan nicht an. Also es sieht ja momentan alles ganz gesund aus und nicht stark verändert. Aber trotzdem müssen wir ja nicht nur für die Abnehmer unserer Güter auf der Welt, sondern auch für die Investoren in unsere Aktien was anzubieten haben, was sie woanders nicht bekommen, außer der niedrigen Bewertung natürlich dann.
Ja, ich glaube, wir brauchen, also ich kann mich ja immer nur dafür aussprechen, dass wir Europäer auch unseren eigenen Markt besitzen müssen als Aktionäre und das tun wir einfach nicht. Und das tut mir immer so in der Seele weh, weil es diese 401k-Pläne gibt in den USA. Das bewegt den Markt, das trägt den Markt, das supportet ihn, weil das sind stetige Inflows, die immer wieder kommen, egal was passiert. Diese Aktienkultur, die haben wir immer wieder versucht, in Deutschland und auch Europa zu schaffen. Leider kam es dann immer zu einem abrupten Ende, das wissen wir auch. Und ich glaube, da muss man sich von dieser Idee verabschieden, dass man jetzt in einem Jahr diese eine Aktie kauft, die sich dann verdoppelt. Kapitalmarkt, hat ein Gesetz und das ist die Zeit. Die Zeit, die spielt immer für mich. Das Grundgesetz ist die Power of Compounding. Ich glaube, das wird nicht genug in der Schule beigebracht, ja, was ein Zinseszinseffekt bewirkt. Und das wissen Sie auch, wenn Sie haben jetzt gerade die Schwellenländermärkte angesprochen, 15% Wachstum. Ich glaube, wir sind dann nach 5 Jahren haben wir das Kapital verdoppelt. Ja, das muss man einfach so sehen. Und das ist ein Effekt, der ja überall im Leben greift, nicht nur das. Also wenn man jeden Tag sich ein bisschen verbessert, sind einfach die Effekte exponentiell. Und das ist so wichtig. Also wir brauchen einfach eine Kultur, eine Aktienrente, die von Anfang an irgendwo per Gesetz da. Und dann haben wir auch vielleicht stärkere, größere Unternehmen in Deutschland, Europa, wenn wir einfach eben diesen Support haben. Also durchaus ein Thema, das ja die Vorgängerregierung ja auch schon auf der Agenda hatte, wo man eigentlich ja nicht weitergekommen ist.
Ich fasse mal für Europa das Gesamtbild zusammen. Also richtig Euphorie haben Sie mir jetzt bei mir jetzt auch nicht entfacht. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass Ihr Maschinenraum auch nochmal aktiv die Quoten im Laufe des Jahres in die Hand nimmt und top-down auch mal die vielleicht bei Ihren Kunden lange bekannte Europagewichtung stückweise reduziert und dass Sie ja den Globalisierungsprozess Ihrer Mandate dann Schritt für Schritt weiter vorantreiben können.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja. Also auf jeden Fall ein Bereich, über den wir nicht gesprochen haben, den ich nur so ganz kurz erwähnt habe, aber das ist, glaube ich, muss man nicht weiter erwähnen, ist natürlich das Thema der nationalen Sicherheitsinteressen, die wir haben und davon abgeleitet das Thema der Verteidigungsindustrie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir in Europa hier auf jeden Fall diese Investitionen sehen werden und das natürlich auch positiv ist für die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Ja, wir kennen auch hier die Bewertungen. Natürlich wissen wir, dass das alles auch nicht sofort abgearbeitet werden kann, die ganzen Aufträge, die da kommen. Ich habe noch so ein bisschen eine andere Sorge. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie also wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, aber ob Sie darüber in Ihren Podcast berichtet haben. Wir haben zwar diese Pakete ja geschürt, aber wir müssen sie ja am Ende wirklich auch in die Wirtschaft bringen. Also erstmal wirklich die Verteilung sicherstellen und dann die Mittel dann auch wirklich sozusagen zielgerichtet allokieren. Das ist das eine. Aber das andere ist, worüber wir nicht sprechen, was wir aber oftmals auch aus Gesprächen mit unseren Kunden, die in dem Bereich Industrie tätig sind, sie sagen, auch wenn ich das Geld bekäme, und die Aufträge bekäme, ich habe ja gar keine Leute, die das machen können. Der Fachkräftemangel ist so riesig. Das heißt also, wir glauben immer noch, dass wir in der Lage sind, diese ganzen Infrastrukturprojekte zu stemmen. Fakt ist, und das ist die bittere Realität, das können wir gar nicht und schon gar nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, dieser Multiplikator, von dem wir alle so sprechen, der wird noch kämpfen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich das Thema, das noch, also zumindest ich noch nicht gehört habe, so in der größeren Wahrnehmung, aber das sagen uns die Unternehmer, mit denen wir sprechen, weil ich immer so ein bisschen den Unternehmensdialog, den wir als Kunden haben, immer nutze, so ein bisschen, um zu sagen oder zu hören, was passiert bei euch in der Branche.
Und
das ist ja immer auch für uns schön.
Und da haben Sie nach den Energiepreisen, die Sie schon genannt haben, die hier als schwieriger Faktor in Europa wirken und die aus meiner Sicht durchaus auch ein Inflationsrisiko bergen, noch sozusagen den Fachkräftemangel, die Lohnkosten, die ein Inflationsrisiko bergen. Haben Sie den Eindruck, dass Europa nach der letzten Inflationswelle zumindest mal angefangen hat, die Hausaufgaben zu machen, wie das die Amerikaner getan haben, indem sie viel Industrie wieder repatriieren wollten und Produktionsketten nach Hause holen wollten? Oder ist das für Sie ein Narrativ? Ich meine, das politische Vorhaben, das ist ja hin und wieder mal formuliert worden, aber wie schätzen Sie denn da die Umsetzung ein?
Also momentan findet in meinen Augen keine Umsetzung statt. Wir sehen eigentlich immer noch einen Trend aus Deutschland raus und nicht nach Deutschland. Und das Thema der Lohnkosten ist einfach so relevant. Natürlich wissen Sie auch hier die Realität unserer Systeme. Wir können nur betriebsbedingt kündigen, all diese Themen. Das heißt, die Karte, die gespielt wird, ist sozusagen der natürliche Exit. Das heißt, die Arbeitnehmer, die dann aus dem Berufsleben ausscheiden, die werden einfach nicht ersetzt in Deutschland, sondern woanders, an anderen Standorten, um einfach die Kostenbasis nochmal zu vereinfachen, in Anführungszeichen. Das ist etwas, was einfach stattfindet. Und ist eine große Frage, wie wir mit dem Thema Industrialisierung in Europa weiter gehen werden. Also wir haben noch Industrien, die gut und stark sind. Wir haben Research, aber die Themen, die Sie angesprochen haben, sind da Fachkräftemangel und Lohnkosten. Ich glaube, auch die Regierung weiß das alles.
So, jetzt müssen wir einen positiven Ausgang des Gesprächs finden. Könnten das die Anleihen sein?
Oh, jetzt muss ich tief durchatmen, weil wir gerade ja am Zinsmarkt wird ja gerade momentan Japan sehr stark diskutiert, denn was wir ja gerade in Japan erleben, ist ja ein rasanten Anstieg der langfristigen Zinsen. Die Japaner sind ja ein Land, das, glaube ich, die höchste Staatsverschuldung überhaupt hat, 250%. Mit Abstand war nur machbar realisierbar, wenn natürlich die Zinsen niedrig sind. Und das waren sie bisher. Jetzt haben wir ja seit vielen, vielen Jahren der Deflation wirklich inflationäre Tendenzen. Das heißt, wir haben einen inflationsgetriebenen Anstieg am langen Ende. Das haben wir heute noch verifiziert in unseren Gesprächen. Das ist das, was stattfindet. Und das ist natürlich die große Frage, wird jetzt der japanische Anleihenmarkt dazu führen, dass wir Erschütterungen im Finanzsystem haben? Denn bisher waren die japanischen Investoren in allen anderen Ländern unterwegs und investiert, weil sie einfach Rendite gebraucht haben. Wenn Sie jetzt sagen, wir gehen zurück in unseren Heimatmarkt, weil da haben wir jetzt auch Rendite, was kann das für eine Kaskade verursachen? Im Kontext der Staatsanleihen eher vorsichtig. Ich glaube, also wir glauben eher, die Unternehmensanleihen sind einfach das neue sichere, in Anführungszeichen, Umfeld, in dem man sich positionieren muss. Auch wir als Deutschland emittieren einfach mehr. Natürlich, wir müssen ja auch die Infrastrukturpakete bezahlen. Insofern eher nicht, wenn überhaupt, Staatsanleihen. Finden wir eben Opportunitäten wieder im Schwellenländerbereich. Anleihen, einfach gesündere Bilanzen, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf. Und da einfach auch eben eine bessere grundsätzliche Situation. Das heißt, lange Ende der Anleihen meiden. Auch in Deutschland sind wir ja bei kurz um die 3%. Es wird sehr spannend zu sehen, was passieren wird, ob wir jetzt im zehnjährigen Bereich über die 3% gehen oder nicht. Also den März schon, whatever it takes Moment hatten wir ja vor einem Jahr im März, wo dann eben die Zinsen so stark angesprungen sind wie schon lange nicht, weil das natürlich eine komplette Veränderung in der Fiskalpolitik des Landes bedeutet hatte. Aber also ich glaube, der Staatsanleihenbereich ist es nicht. Was ich sehr spannend finde insgesamt ist, das haben wir, glaube ich, nur marginal erwähnt, das Thema der Rohstoffe. Das haben wir natürlich schon auch ein bisschen besprochen, weil wir natürlich auch in den Portfolien das Thema Gold aufgebaut haben. Aber in diesem Bereich der Precious Metals haben wir natürlich auch Silber, was extrem performt hat, also weit besser als erwartet. Da gibt es natürlich auch so eine Art Dual Use. Es geht nicht nur um eben die Edel Metallkomponente, sondern auch um die zyklische Komponente. Mhm. Silber wird auch bei erneuerbaren Energien im Produktionsprozess verwendet. Insofern dafür auch wichtig, Hintergrund der Geschichte natürlich die Elektrifizierung, über die wir sprechen, und auch der allgemeine Energiehunger der Datenzentren, die wir ja haben, und unsere ChatGPT-Abfragen, die wir alle starten, permanent für alles, die haben ja auch einen Energiebedarf. Insofern wir glauben, dass in diesem Kontext nach vielen, vielen Jahren, ähnlich wie Schwellenländeraktien, ja, die einfach nicht beachtet worden sind, ist der Bereich der Rohstoffe, physischen Rohstoffe, aber auch Rohstoffaktien, einfach unterinvestiert in globalen Portfolien. Jetzt sicherlich historisch auch das Thema Gold verankert war, weil natürlich wir seit 2008 eigentlich diskutieren können, dass diese Welt ja nur existiert, weil wir monetären Stimulus einer nach dem nächsten betreiben und irgendwann sich das in realen Assets widerspiegeln würde. Im Anstieg dieser Preise haben wir gesehen, Gold hat, glaube ich, wenn man das so Pi mal Auge nimmt, gar nicht so viel schlechter performt als S&P. Wenn man wirklich diese langen Zeiträume nimmt. Aber das ist jetzt so die eine Ausnahme. Aber wir sehen momentan auch sehr viel positive Dynamik im Bereich der Industriemetalle. Also wir nehmen natürlich alle Agrarrohstoffe und diese Themen raus. Wir Livestock, das ist nicht da, wo wir uns befinden wollen. Ich glaube, vor dem Hintergrund des Themas Energie, auch hier gehen wir davon aus, dass wir eigentlich mehr Öl haben und eine Überkapazität im Markt. Das wird nicht der spannende Bereich sein. Aber das Thema Industriemetalle, vor der zyklischen Erholung, die wir jetzt angesprochen haben, vor dem Hintergrund des Energiethemas, des Energiehungers, der Elektrifizierung, Das kann nochmal eine etwas neuere oder andere Art der Portfoliokonstruktion sein, die eben bisher noch gar nicht so stark vertreten ist, die auch interessant sein kann. Insofern nochmal eine neue Idee für das Jahr 2026.
Dann haben wir doch einen positiven Abschluss. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich gehe davon aus, dass Sie schon seit, ich sag mal grob Herbst 2024, bis unters Dach Goldminenaktien im Portfolio gehabt haben. Dann hatten Sie eine wunderbare...
Leider nein, wir haben nur physisch. In der ersten Ableitung haben wir nur physisch gehabt, aber auch das war eine gute Entwicklung, muss man ja sagen.
Und lassen Sie uns vielleicht die Klammer schließen bei dem Thema, mit dem Sie eingestiegen sind. Das fand ich sehr, sehr spannend. Sie haben in Ihr Portfolio relativ früh, und da haben sich ganz viele Häuser sehr schwer getan, Rüstung mit aufgenommen. Und ich weiß, dass die Bethmann Bank für viele kirchliche Organisationen tätig ist und Vermögen verwaltet. Natürlich kennen wir die klassischen Anlagerichtlinien der Großkirchen. Wir wissen aber auch, dass diese Denkschrift der EKD vor kurzem, vor 2 Monaten publiziert worden ist, in der man nach meiner Interpretation die Scheu vor Rüstung, vor Selbstverteidigung, ja bis hin zu Atomkraftwerken eigentlich argumentativ sehr stark abgebaut hat. Und man kann das so ein bisschen als ein Öffnen und Nachziehen in die Realität bezeichnen. Ich will nicht sagen, dass die ESG-Kriterien der Großkirchen vielleicht zu gestrig sind, denn das, was man damit erreichen wollte, hat ja nach wie vor eine bestimmte Relevanz. Aber vielleicht ist die Selbstverteidigung dann doch ein neues Thema geworden. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung dieser ESG-Kriterien im Kontext Ihrer privaten Vermögen ein? Also die Institutionellen haben nach wie vor natürlich ESG-Kriterien, die eine große Rolle spielen, die ganz wichtig sind und die auch gelebt werden. Und natürlich sind auch da Diskussionen im Gange. Aber wir sprechen jetzt mal heute aus der Sicht der Family Offices, der Privatinvestoren, der Unternehmerfamilien. Und wir können uns beide daran erinnern, da waren Sie auch noch beim anderen Haus, da gab es viel Diskussion, inwieweit das denn sinnvoll ist und wie man das jetzt seinen Kunden sozusagen auch regulatorisch unter die Nase reiben muss, das ESG-Thema. Wie ist denn aus Ihrer Sicht heute die Nachfrage nach diesen Kriterien und nach diesen Themen?
Ich glaube, die Teilung sozusagen, die Sie vorgenommen haben, also diese 2 Blöcke, die Sie erwähnt haben. Ich glaube, in diesem Kontext befinden wir uns immer noch, die institutionelle Welt, die einfach an diesen Regeln und dieser Logik auch festhält und sagt, also wir haben einfach einen sehr langen Atem. Wir leben, also als Institution haben Sie ja kein Enddatum in Anführungszeichen. Das heißt, wir legen für die Ewigkeit an und langfristig halten wir an den nachhaltigen Kriterien fest. Denn wir sind überzeugt, dass, und das ist sehr oft einfach auch richtig so, und deswegen sagen wir ja auch, dass wir immer kundenadäquat agieren. Und ich glaube, dieses Denken in den institutionellen Mandaten ist auch so verankert. Und ich glaube, das wird auch gar nicht neu diskutiert oder irgendwie verändert. Was natürlich gelitten hat, ist, ich würde sagen, dieses Wording der Nachhaltigkeit. Aber wenn man das abschwächt, in Anführungszeichen, und vielleicht ein anderes Wort dem gegenübersteht, nämlich Transformation. Da gehen doch wieder alle mit. Denn am Ende müssen wir eine Transformation hinbekommen, wenn wir ein nachhaltiges Wachstum auch in Europa oder global erreichen wollen. Insofern, ich glaube, mit dem Begriff Nachhaltigkeit tut man sich insgesamt ein bisschen schwerer jetzt. Und ich glaube, das muss man ein bisschen entemotionalisieren. Und vielleicht ist einfach Transformation der bessere Begriff, der einfach nicht mehr diese Emotionalität mitträgt. Das Thema, das sehr stark das Thema Nachhaltigkeit belastet oder so ein bisschen uncharmanter erscheinen lässt, ist die große Regulatorik, die da drumherum entstanden ist. Und ich glaube, das macht die Kunden müde, den nächsten Bericht zu bekommen und irgendeine Auswertung, die man machen muss. Ich glaube, da wollten wir zu viel und das will der Kunde eigentlich gar nicht. Was unsere, und jetzt komme ich zu dem zweiten Block, den Sie angesprochen haben, was unsere Privatkunden angeht, muss man sagen, dass wir auch hier 2 Gruppen haben, wirklich von überzeugten ESG-Anlegern, die sagen, ich möchte genau diesen Weg gehen und sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn wir haben auch seit ein paar Jahren eine Impact-Strategie, die wirklich auf die SDG-Ziele der UN einzahlt, also wirklich eigentlich gar kein Benchmark-Konstrukt sein kann wo wirklich dieses Tu Gutes im Vordergrund steht. Und da haben wir auch viele, viele Kundinnen und Kunden, die eben sich mit das Thema erwärmen können und das auch sehr spannend finden. Das ist wirklich also eine Fortführung dieses Themas Nachhaltigkeit. Aber wir haben auch viele Kunden, die sagen, am Ende möchte ich eine Rendite. Mhm. Und wo die herkommt, das ist euer Job. Und deswegen haben wir auch schon im Jahr 24 eben auch das Thema Verteidigung diskutiert mit unserem Nachhaltigkeitsbeirat und auch die Meinung des Nachhaltigkeitsbeirats war eine sehr harte Diskussion, die wir da hatten. Und es ist auch so, denn sie entspricht einfach auch der Diskussion, so wie sie in der Gesellschaft stattfindet. Aber die Empfehlung des Beirats war eben, das nicht in den klassisch, also nachhaltigen Strategien zu haben. Und haben wir auch nicht. Also wir haben die Themen Verteidigung nur in den Mandaten, wo eben die Richtlinien eben entsprechend anders geschaltet sind. Aber auch diese Diskussion haben wir schon 24 geführt. Das heißt, als 25 eben die Rede von J.D. Vance in München war, wo im Prinzip jedem klar wurde, Europa ist auf sich alleine gestellt, da waren wir sozusagen schon bereit zu handeln und vorbereitet. Und das fand ich war auch natürlich zu dem Zeitpunkt keine schöne Sitzung, natürlich, also sehr emotional und überhaupt, wie kommen wir als Bank dieses Thema überhaupt zu diskutieren. Aber man hat im Nachhinein gesehen, dass wir da schon auch so ein bisschen 2 Meter weiter geschaut haben. Und das, finde ich, ist immer unsere Aufgabe. Ich sage jetzt nicht 10 Meter. Ich würde mir wünschen, wenn wir das sagen könnten, aber ein bisschen weiter zu gucken.
Sehr gut. Und dann haben wir im Prinzip die Zukunftsfähigkeit schon als guten und positiven Abschluss des Gesprächs gefasst und können außer Ihren 3 Thesen, die Sie eingangs formuliert haben, vielleicht zusammenfassen, das Jahr 2026 wird aktives Management dringend benötigen und vielleicht haben wir mit dem, was wir jetzt in diesem Gespräch nicht so stark diskutiert haben, nämlich die völlig offene Frage, was Donald Trump geopolitisch eigentlich auf der Welt vorhat und was für Konsequenzen das haben kann, oder die verschiedenen Disruptionsszenarien bezüglich der künstlichen Intelligenz, der Datencenter in den USA als Thema. Da haben wir vielleicht schon vieles abgetastet, was im nächsten Jahr relevant wird. Liebe Frau Hante, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und wir müssen dann demnächst nochmal prüfen, inwieweit Ihre Strategie und Ihre taktischen Ausblicke für das Jahr zutreffend waren und müssen gucken, wo wir uns da updaten. Ich bin sicher, das wird dringend nötig sein und hoffe, dass es nicht die großen Schocks in diesem Jahr geben wird. Das hätten wir uns alle mal verdient, dass es ausbleibt, dass es keinen Liberation Day gibt, sondern dass wir ein ganz normales Jahr mit vielen taktischen, guten Entscheidungen und Weggabeln vor uns haben und uns da einfach rational und vernünftig entscheiden können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen für 2026 ein gutes Händchen.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
Dankeschön. Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151-4160-1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.